Die Geburt Jesu, das Kind in der Krippe, das zum Erlöser werden soll. Heiligabend ist eng mit der Sehnsucht nach der heilen Welt verbunden. Und damit herzlich willkommen. Es begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. Die Sehnsucht nach der heilen Welt ist heute unser Thema. Eine Welt, in der Liebe und Frieden herrschen. Utopisch, oder? Und deswegen wohl ist dieses Versprechen einer besseren Welt zentral für die Religion, nicht nur für das Christentum. Von der Schöpfung der Welt bis zu den allerletzten Tagen immer entwerfen Religionen Visionen dieser besseren, schöneren, heilen Orte. Kirsten Dietrich hat sich auf die Suche gemacht.
Fangen wir an im Paradies. Schließlich ging da auch die Geschichte der Menschen mit Gott los. Da sind sich Judentum, Christentum und Islam sehr einig. Paradies, das Wort leitet sich ab vom Wort für einen Garten mit einer Mauer drumherum, für Schutz und Sicherheit.
Dann legte Gott der Herr einen Garten an, im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut.
Nach dem Paradies verlaufen sich die Wege schnell wieder. Auch das sagt ja schon etwas. Es ist kompliziert mit den Verheißungen, mit Paradies, Himmel und dem ewigen Leben. Auf jeden Fall gibt's nicht die eine Verheißung für alle, auch nicht für alle Religionen und spirituellen Menschen. Was es gibt? Einzelne Bilder und Ideen, wie das gehen könnte mit dem guten Leben.
Ich bin aufgewacht und hab gesehen, wohin wir gehen, und der lange Weg, der vor uns liegt, führt Schritt für Schritt ins Paradies.
Gott der Herr nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren.
Das ist die zweite Erwähnung des Paradiesgartens, ganz am Anfang der hebräischen Bibel. Ein Paradies, das die Menschen schnell verloren hatten, denn sie hielten sich nicht an die Regeln, die vor Ort galten. Sprich, sie aßen auch Früchte des Baumes, der tiefes Wissen von Gut und Böse verlieh. Den hatte Gott eigentlich für sich reserviert, aber jetzt waren die Menschen, die hebräische Bibel nennt sie Adam und Eva, wie er geworden.
Dann sprach Gott der Herr, der Mensch soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. Da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden weg.
Und damit wird das Paradies zum Ort der Sehnsucht. Das hat sich im Sprachgebrauch bis heute erhalten. Sogar bei denen, die sich gar nicht als religiös verstehen. Nicht allerdings im Judentum.
Da würde ich jetzt mal ganz klar unterscheiden, dass die Menschheitsgeschichte in diesem Gan Eden, also im Paradies, angefangen hat, ist ja das eine. Das andere ist, was passiert, wenn wir sterben und wenn wir so oder so gelebt haben.
Esther Jonas-Mertin ist Rabbinerin in Leipzig. Nicht nur mit Paradiessehnsucht, auch mit dem Konzept von Verheißung generell kann sie als Jüdin wenig anfangen.
Also für mich ist jüdisch sein ein Gebundensein an ein Leben mit Mitzvot, mit Geboten. Diese Gebote sind in der überwiegenden Mehrzahl so ausgerichtet, dass sie das Zusammenleben mit anderen Menschen definieren und gestalten.
Esther Jonas-Mertin sagt, das sind keine Verheißungen für ein jenseitiges Irgendwann, sondern konkrete, machbare Dinge.
Im Judentum gibt es natürlich auch die Idee, was passiert nach dem Tod, aber es ist eine extrem diesseitsorientierte Religion. Also platt gesagt, wir wissen nicht, was nach dem Tod passiert. Deswegen sind wir sehr auf das Hier und Jetzt ausgerichtet und nicht auf, wenn du jetzt sozusagen die Mitzvot erfüllst, dann kommst du ins Paradies, was auch immer das ist. Also es gibt weder die Vorstellung von Paradies noch Hölle. Also das ist sehr diesseitsorientiert, was ich auch sympathisch finde.
Das gute Leben ist machbar, so prinzipiell. Aber natürlich leben auch Juden und Jüdinnen nicht in einer heilen Welt. Das liegt daran, dass Gott den Menschen einen freien Willen mitgegeben hat, sagt die Rabbinerin. Und dass jeder und jede nur für sich handeln und entscheiden kann, nicht für die anderen. Daraus ergeben sich viele verschiedene Entscheidungen und Wechselwirkungen. Und eine Welt, in der es viel zu tun gibt.
Naja, es gibt ja die Idee von Tikkun Olam, was man auf Deutsch sagen würde, die Welt zu reparieren oder besser zu machen. Also Tikkun ist reparieren, Olam ist Welt. Und heutzutage bedeutet es sehr grob und sehr umfassend gedacht, alles, was irgendwie mit die Welt besser machen zu tun hat.
Und dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Umweltschutzaktionen, Nachbarschaftshilfe, soziales Engagement. Die Menschen haben es selbst in der Hand. Deswegen ist Esther Jonas Mertin auch misstrauisch gegenüber der Hoffnung als Prinzip.
Ich kann auf etwas hoffen und ich kann aber gleichzeitig genau diese Hoffnung gar nicht füttern, indem ich halt nichts dafür tue. Das ist etwas, was ich auch nicht erst seit meinem Studium in den USA in Deutschland etwas vermisse, dass hier ganz oft auf etwas gewartet wird, dass die Leute darauf warten, dass irgendetwas passiert. Und ich dann ganz oft sage, Leute, aber wenn ihr etwas wollt, dass etwas geschieht und dass es irgendeine Gruppe gibt, die sich für irgendwas einsetzt, dann warum macht ihr es nicht selber?
Auch wenn es natürlich keine Erfolgsgarantie gibt. Was gut ist, was böse wird, das liegt letztlich doch bei Gott, bei aller prinzipiellen Diesseitigkeit. Verheißungen wirken in diese Welt und die Gegenwart, nicht nur in ein fernes Jenseits. Das sieht auch Ufuk Topkara vom Berliner Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität so.
Definitiv hier verwirklichen lässt. Also keine Verheißung in der Zukunft, auf die man warten muss oder die lange auf sich warten lässt, sondern tatsächlich etwas, was jeder Mensch imstande ist, nach Möglichkeit umzusetzen.
Im Islam werden Verheißungen und Vorstellungen vom guten Leben aber viel ausführlicher innerhalb einer bestimmten Bildwelt entwickelt. Nämlich, genau, mit dem Bild des Paradieses und auch seines Gegenstücks, der Hölle. Da gibt es auch im Koran das Paradies als Garten und ersten Ort der Menschen. Es gibt den Verlust und dann gibt es das jenseitige Paradies als einen wunderbaren Ort.
Das Bild des Paradiesgartens, der den Gottesfürchtigen verheißen ist, in ihm sind Ströme von Wasser, das nicht faulig wird, Ströme von Milch, die ihren Geschmack nicht ändert, Ströme von Wein, süß für den Trinkenden, und Ströme von ungetrübtem Honig. Dort gibt es für sie Früchte aller Art und Vergebung von ihrem Herrn.
Koranisch sind es ja wirklich faszinierende Sprachbilder, die dort Anwendung finden und die so ja in der Welt sozusagen auch nicht enthalten sind. Also wo man dann aus der Übertreibung verstehen soll, dass es um ein Vielfaches besser ist als das, was man in der Welt lebt, lernt, sieht, schmeckt. Und das ist die Rückkehr zu Gott oder die Rückkehr zum Schöpfer und auch die Möglichkeit vielleicht das ein oder andere Geheimnis des Lebens, das man zeitlebens nicht lüften konnte, vielleicht verstehen zu können.
Das Paradies des Theologen und Philosophen. Ein Ort, an dem auch die letzten Fragen beantwortet werden. Wenn übrigens Menschen auf das islamische Verständnis von Paradies schauen, die nicht selbst muslimisch sind, dann bleiben die oft bei einem Punkt der ausufernden Beschreibungen hängen. Bei den schwarzäugigen Jungfrauen, die dort auf die Gläubigen warten sollen. Für Ufuk Topkara fallen die auch in die Rubrik paradiesisch überhöhte Sprachbilder. Für Topkara ist ein anderer Punkt viel wichtiger.
Das Paradies ist eine Verheißung für all jene, die sich der Offenbarung öffnen und die Offenbarung ernst nehmen und das, was koranisch ihnen vermittelt worden ist, umsetzen in ihrem Leben.
Diese Nähe zu Gott beflügelt auch Bilder wie das der sieben Himmel, die über der irdischen Welt liegen.
Sie ist unmittelbar verbunden dann natürlich auch mit ihrer, wenn man so möchte, Antithese, nämlich wenn das alles nicht geschieht, dann gibt es die Hölle, die ebenfalls als ein Ort als Verheißung ausgesprochen wird für all jene, die halt diesen Aspekten der Offenbarung nicht entsprechen.
Bleibt die Frage nach der Verbindung. Beflügelt die Aussicht aufs Paradies die Art, in der Muslime und Musliminnen ihr Leben im Hier und Jetzt gestalten? Ufuk Topkara ist da eher skeptisch.
Inwieweit das Denken über das Paradies in diesem Leben von Bedeutung ist, das würde ich dann tatsächlich in den Raum werfen wollen als Frage. Also inwieweit Menschen in Bezug darauf, wie sie dieses Leben gestalten, an das Paradies denken, inwieweit das sozusagen vor dem geistigen Horizont ständig aufpoppt. Ich tendiere dazu, das zu bezweifeln.
Für den Alltagsgebrauch hilft diese Vorstellung aber schon, sagt die islamische Theologin Kübra Dalkılıç. Denn dort braucht man ja einen Maßstab für die vielen kleinen Entscheidungen, die es für ein islamisches Leben jeden Tag zu treffen gibt.
Weil der Prophet das auch so gemacht hat, so bringen uns unsere Eltern das bei, macht man das dann lieber auch. Und warum machen wir das? Weil das Pluspunkte sind.
Die richtige Entscheidung im Alltag hat so die Perspektive aufs Paradies.
Wenn ich jetzt von außen den Islam quasi betrachte oder die Lebensweise, dann kann ich mir das so wie ein okay, es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber so wie ein Spiel vergleichen, heißt, ich muss auf dieser Welt Punkte sammeln. Ich muss ein guter Mensch sein und Punkte sammeln. Und mit diesen Punkten erreiche ich dann hoffentlich das Paradies quasi. Was der Prophet eben gemacht hat, die guten Sachen, ahme ich nach und bekomme quasi einen Pluspunkt.
Ich glaube, in der Hinsicht haben Paradies und Hölle, indem sie diese Bilder aufwerfen, so interpretiere ich das, immer wieder eine Art mahnende Erinnerung. Seid euch dessen bewusst, dass ihr dieses Leben einmal lebt und überlegt euch, welche Entscheidungen ihr trifft und was ihr mit diesem Leben macht, wie ihr den anderen Menschen begegnet, wofür ihr steht, was eure Lebensgeschichte ist.
Das ist vor allem ein ermutigendes Konzept. Das ist Ufuk Topkara wichtig.
Und das ist auch ein Stück weit dann sozusagen diese Handlungsmächtigkeit, die uns Menschen ja auch glücklich macht. Also der Gedanke, dass wir imstande sind, zu bestimmen, was wir sein wollen, wer wir sein wollen. Das hilft uns ja dann auch, mit diesen Konsequenzen des Lebens zu leben oder besser zu leben.
Und bessere Zukünfte zu entwerfen, gerade auf der Basis von religiöser Tradition. Willkommen beim Projekt Muslim Futures, muslimische Zukünfte.
Was wäre, wenn wir uns loslösen würden von diesen Diskursen für einen Moment, wenn wir uns erlauben würden, nicht mehr über diese Frage nachzudenken, wer wir nicht sind, sondern darüber, wer wir sind und wer wir sein wollen?
Sagt Wasima Labich. Sie ist Projektleiterin für Muslim Futures, angesiedelt beim Berliner Superlab, super mit 3R am Ende. Dort denken Menschen aus einer ethisch-feministischen Haltung über gerechte digitale Zukünfte nach. Die Zukünfte stehen absichtlich im Plural, denn die eine Zukunft, die für alle passt, die hat es noch nie gegeben. In diesem Labor ist auch Platz für eine muslimische Übersetzung von Verheißung und Paradies in die digitale Welt von heute und morgen.
Es geht da nicht darum, irgendwem zu zeigen, was der Islam ist oder wie er ist, sondern welche muslimischen vielfältigen Gedanken, Träume, Visionen eigentlich existieren und wie wunderschön dann Kunst als Mittel funktionieren kann.
Bei Muslim Futures arbeiten zurzeit 9 im weitesten Sinne muslimische KünstlerInnen. Zum Beispiel Kadr Bali mit ihrer Installation Eine Botschaft an dein Herz.
Hey my heart, I hope you're doing well.
Zum Beispiel Kader, sie ist eine VFX-Designerin. Sie hat KI bzw. lernende Algorithmen zusammengebracht mit dem Fernsten davon, und zwar dem Herzen. Okay? Und dann hat sie die Frage danach gestellt, was macht ein reines Herz aus?
Within me there is a strong longing for a heart reflecting Kalb Salim. A heart filled with purity and honesty.
Und vor allem dann aber auch ihre Gedanken zur Sehnsucht nach Gott und wo sie Gott findet zum Beispiel und wie. Und dann wiederum auch den Anspruch daran, ein guter, ein schöner Mensch zu sein, ein schönes Herz zu haben. Hochspirituelle Themen. So.
Und das ist ja das Spannende an den religiösen Traditionen, weil am Ende da der Mensch eben nicht die neue Welt erschafft, sondern es ist Gott, es ist eine transzendente Entität, die von außen kommt und diese neue Welt schafft und letztlich dann auch den Menschen neu machen muss, neu erschaffen muss, neu kreieren muss.
Man merkt es nach dem vorherigen. Dies hier ist eine andere religiöse Vorstellungswelt, nämlich eine christliche. Jochen Mündlein ist zwar Religionswissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München, er ist aber auch evangelischer Diakon, schaut auf Religion also vom Christentum her.
Und ich glaube, dass es wahrscheinlich in jeder Religion irgendwie eine Idee von Utopie, von der besten Welt geben wird, weil eben die Welt, und das ist schon die Grundwahrnehmung wahrscheinlich, die wir vielleicht, nee, ich würde nicht sagen vielleicht, die wir alle teilen, die Grundwahrnehmung, dass diese Welt einfach dystopisch an vielen Stellen ist oder fragil ist oder ja, dass sie an vielen Stellen ungerecht ist, dass sie an vielen Stellen brüchig ist und deswegen irgendwie es eine bessere Welt bräuchte, in die wir eintreten können.
Die christliche Überlieferung verspricht genau das. Nicht nur ein gutes Leben, sondern gleich eine neue Welt am Ende der Zeiten.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen.
Das ist eben nicht die alte Welt, die einfach irgendwie weiterläuft und vielleicht auch besser gemacht wird, sondern es ist eigentlich eine komplett neue Welt. Also die Frage von Gericht zum Beispiel, von Versöhnung, von Allvergebung, also von einem gewissen, ja, wieder ins Reine bringen oder in die Balance bringen, von Ungerechtigkeiten oder von ja, dem, was wir als ungerecht auch empfinden.
Das ist etwas anderes als das jüdische Tikkun Olam, das Arbeiten an der Verbesserung dieser Welt. Aber das heißt nicht, dass christliche Verheißung bedeutet, die Hände in den Schoß zu legen und aufs Ende der Welt zu warten. Ganz im Gegenteil, auch Christinnen und Christen engagieren sich ja. Zum Beispiel als Christians for Future in der weltweiten Klimagerechtigkeitsbewegung.
Wir als Christians haben die Hoffnung praktisch inhaliert.
Kerstin Werner engagiert sich bei den Christians for Future.
Wir wissen, wir rennen auf den Klimakollaps zu. Und es ist schwer vorstellbar, dass es durch unsere menschliche Kraft noch rumgerissen werden kann, das zu verhindern. Aber der Hoffnungsgedanke daran ist eben, in dieser Situation darauf zu warten, dass vielleicht eine göttliche Kraft da noch eingreifen kann in diese Katastrophe, die uns da bevorstehen könnte.
Das ist natürlich kein Ersatz fürs Handeln. Die Christians for Future sind mit dabei bei Großdemos und Klimastreiks und sie engagieren sich vor Ort auf kleiner, lokaler Ebene. Für Photovoltaik auf Gemeindehausdächern oder die Gründung von Genossenschaften. Kerstin Werner hilft dabei der Bezug auf ein altes Verheißungsbild, das vom Paradies.
Wir sind irgendwann mal auf den Begriff des Paradisings gestoßen und der hat uns sehr gut gefallen und den greifen wir jetzt häufig auf hier vor Ort, weil wir uns nicht anmaßen wollen, eine neue Erde oder einen neuen Himmel zu schaffen oder das Paradies umzusetzen, sondern dieses im Prozess sein, das ist in diesem Paradising halt ganz gut deutlich. Wir haben ein Bild davon, wie das Paradies aussehen könnte oder wie es mal ausgesehen hat, aus dem wir vertrieben wurden. Und dahin zurückzukehren, ist das, wofür es sich lohnt, daran zu arbeiten.
Paradising macht quasi das Paradies von einem Ort zu einem Verb. Handeln, um das Paradies auf dieser Erde zu verwirklichen und nicht einfach nur darauf zu hoffen, in einem Jenseits fern dieser Welt. Sarah Köhler und Konstantin Grön haben das Paradising als Programm entworfen. Als Antwort der christlichen Theologie auf die Herausforderungen der Klimakatastrophe.
In der Kirche haben wir uns eben sehr auf dieses Jenseits von Eden konzentriert, was vielleicht auch ein Aspekt ist, dass es also nicht so diese Vollkommenheit oder einen Zustand der Vollkommenheit hier immer schon gibt. Aber damit haben wir diesen Ort eigentlich freigegeben, sodass er dann ja, von der wahren Welt, die uns umgibt, entsprechend interpretiert werden konnte.
Also Badeparadies, frische Paradies, Freizeitparadies. Sehr irdisch und sehr klein. Und das Paradies als Luxusprodukt für wenige Wohlhabende. Dagegen hat das Paradising die ganze Welt im Auge. Unser einziges Paradies ist die Erde, sagen sie. Konstantin Grön?
Und das ist für mich etwas anderes als diese Schlaraffenland-Vorstellung, was so unendlich bequem ist und wo einem im Grunde das Essen so in den Mund fliegt. Aber ein Raum, in dem es um Beziehung geht, in dem wir auch nicht allein sind und in dem es auch verschiedene Geschöpfe gibt. Und diese Einheit in der Diversität, ich finde, das hat durchaus was Paradiesisches. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Paradiesbegriff aus dieser Statik zu befreien und ihn dynamisch zu verstehen.
Das Spannende ist, dass wir ja eigentlich überhaupt nicht so viel darüber wissen, wie das Paradies aussieht, sondern das Spannende, worüber wir nachdenken und was wir eigentlich als Geschichten erzählen, ist der Rauswurf und der Sündenfall, der ist irgendwie prägend in der Kulturgeschichte gewesen. Aber natürlich steht am Ende die Vision, dass man wieder zurückkommt ins Paradies. Also es ist auch dieses Rauskommen irgendwie in der Welt leben und dann wieder zurückkommen ins Paradies als sowohl im kleinen individuellen als auch im großen gesamten Gesellschaftsentwurf eine Metapher dafür, dass am Ende auch wieder eine bessere Welt steht.
Gesellschaft. Jochen Mündlein nennt da einen weiteren wichtigen Begriff. Fürs Paradies arbeiten, das kann natürlich nicht eine Person alleine. Das ist etwas Gemeinschaftliches. Und darin schwingt natürlich auch eine Verheißung mit. Die christliche Tradition hat dafür einen eigenen Namen, das Reich Gottes. Im Vaterunser beten die Kirchen für seine baldige Ankunft.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Das verheißene Reich Gottes schon mal auf dieser Welt zu verwirklichen, das haben kleine und große Gemeinschaften immer schon versucht. Auch dafür gibt es ein Modell in den Heiligen Schriften, in dem Fall im Neuen Testament der Bibel. Die Art, wie die ersten Christen zusammenlebten.
Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz.
Also wir sind davon sehr stark inspiriert worden,
sagt Clemens Weber von der Basisgemeinde Prenzlauer Berg.
Es war uns wichtig, eine gemeinschaftliche Arbeit zu haben und aufzubauen, die die Möglichkeit bietet, dass Menschen, die sich der Gemeinschaft anschließen, die mitleben wollen, jederzeit auch mittun und mitarbeiten können. häufig auch Menschen, die aus einfachen Verhältnissen kamen oder die es schwer hatten im Leben. Und die zu integrieren in das Gemeinschaftsleben, hieß auch, sie zu integrieren in eine Arbeit. Und dass diese Möglichkeit bot die Werkstatt über lange, lange Jahre.
Die Basisgemeinde stellt Holzspielzeug her. In Prenzlauer Berg betreibt sie zusätzlich einen Kindergarten. Basisgemeinde, das heißt Zusammenleben als Gemeinschaft. Regelmäßige Treffen und Andachten, Besitz teilen, Einkünfte teilen. Das mag nach heiler Welt klingen, ist aber harte Arbeit. Schließlich leben da keine Heiligen zusammen, sondern ganz normale Menschen. Ja, am Anfang und am Ende göttlicher Versprechen stehe das Paradies, sagt Clemens Weber. Aber dazwischen, da sei das gute Leben eine viel konkretere Aufgabe.
Was mich eher inspiriert, verlebendigt und auch immer wieder ermutigt, das ist die Vision oder vielmehr die Verheißung von Reich Gottes. Ein Blick nach vorne und der Glaube, dass Reich Gottes keine Vertröstung ist auf die Ewigkeit und nichts Zukunftsfernes, sondern etwas, was ich tagtäglich hier auf dieser Welt und auch mit den Menschen hier verwirklichen will. Und das finde ich eine schöne Perspektive und eine tolle Erwartungshaltung.
Der lange Weg, der vor uns liegt, führt Schritt für Schritt ins Paradies.
Wie gehen Religionen mit Verheißungen um und welche Rolle spielen Vorstellungen von Paradies, Himmel und Jenseits dabei? Die eine Antwort gibt es nicht, natürlich nicht. Aber es gibt ein paar Ideen und Ausblicke. Verheißungen geschehen nicht einfach so. Dieser Gedanke lässt sich vielleicht aus dem Judentum mitnehmen. Rabbinerin Esther Jonas-Mertin.
Also jeder Mensch hat einen freien Willen. Und gleichzeitig stehen Menschen immer zwischen der Entscheidung, sich für das zu entscheiden, was gut für sie ist, oder das zu entscheiden, was schlecht für sie ist.
Aber auch wer Erlösung letztlich erst im Jenseits für möglich hält. Für die oder den kann das den Horizont auch im Hier und Jetzt weiten. Diesen Gedanken speist vor allem das Christentum immer noch in die säkulare Kultur ein, zum Beispiel in die Zukunftsentwürfe der Science Fiction, sagt der Religionswissenschaftler Jochen Mündlein.
Utopie hat immer etwas auch Entgrenzendes, also immer etwas Überschreitendes und das eben sowohl in beiden Richtungen hinein. Also sowohl zeitlich als auch räumlich geht es eigentlich um einen Grenzübertritt und gleichzeitig auch um eine Idee von Wiedergutmachung, von einer besseren Welt, von einer Welt, die irgendwie erlöst ist und in der vielleicht auch Leiterfahrungen auch nicht mehr so zum Tragen kommen.
Am Ende des Nachdenkens bleibt eine offene Frage mit vielen Antworten, aber auch mit Potenzial.
Es gibt ja dieses schöne Bild im Koran, in dem Gott zu den Engeln spricht und sagt, dass er das Menschengeschlecht auf die Erde hinabsenden werde als Stellvertreter. Und die Engel empören sich und sagen, das Menschengeschlecht, jene, die Blut vergießen und Zwietracht sehen, gerade die, also ich paraphrasiere das etwas, möchtest du hinabsenden? Wobei wir, Engel, dich lobpreisen. Und daraufhin antwortet Gott, da gibt es etwas, was ich weiß, das ihr nicht wisst.
Was es ist, was Gott in den Menschen trotz ihres schlechten Rufs sieht, das verrät die zweite Sure des Korans leider nicht. Viel wichtiger als eine einfache Lösung ist aber sowieso etwas anderes, sagt der islamische Theologe Ufuk Topkara. Weil Gott nämlich Hoffnung in die Menschen setzt, bekommen die Möglichkeit, sich zu entwickeln und zu wachsen hin zum guten Leben.
Aber dann gibt es anscheinend etwas und dieses, was das Gott in uns sieht, diese Möglichkeit, das hinter uns zu lassen, Blut zu vergießen und Zwietracht zu sehen. Das heißt, uns zu entwickeln, uns zu etwas Besserem zu entwickeln. Und diese Fähigkeit, das auszuloten und danach zu streben, das finde ich ist gerade das, wozu Religion eine Anleitung darstellt.
Kirsten Dietrich über religiöse Verheißungen in Christentum, Judentum und Islam.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.